Ketzer-Podcast, hallo?
Hallo, hier ist Heiner Wilmer. Ich bin der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz in Klammern DBK.
Hallo, Herr Wilmer. Wollen Sie bei uns mitketzern?
Wie kommen Sie darauf?
Na, Sie haben doch ein Buch geschrieben. Gott ist nicht nett.
Ja, aber das ist doch keine Bewerbung für den Ketzer-Podcast.
Ach so, stimmt. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kam es mir tatsächlich eher wie eine Bewerbung für das Bischofsamt vor. Aber dumme Anrufe schreiben Sie ja wirklich fantastisch.
Wie meinen Sie das?
Na hier, gleich zu Beginn Ihres Buchs. Lesen Sie doch mal vor.
Manchmal höre ich mir selbst beim Beten zu und merke, wie ich Floskeln und Palaver irgendwohin in den Himmel, in die Dunkelheit schicke.
Okay, und jetzt die Pointe. Lesen Sie weiter. Sie waren bei... Ich höre mir selbst beim Beten zu und merke, wie ich Floskeln und Palaver irgendwo hinschicke. Was kommt dann?
Seltsamerweise erträgt Gott das. Es wäre ja durchaus auch denkbar, dass er mich unterbricht und sagt, Heiner, bitte verzeih, aber ich kann deine Phrasen nicht mehr hören. Entweder redest du jetzt Tacheles oder ich leg auf. Macht er nicht.
Das ist doch super lustig.
Eigentlich wollte ich Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitteilen.
Ach so, dann schießen Sie mal los.
Setzen wir auf diesem Katholikentag ein Zeichen gegen Pessimismus. Dauerhafte Mäkelei und Besserwisserei. Und gegen jene, die meinen, unsere Demokratie mit Füßen treten zu wollen.
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn Dück und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter, Viktor. Hallo Viktor.
Hallo.
Christian aus dem Schwarzwald. Hallo Christian.
Hallo.
Und Matthias aus Singapur. Hallo Matthias.
Hallo Leute.
Unsere Themen heute. Von mir selbst, hoffentlich kommen wir dazu, ja, später im Verlauf der Sendung, der letzte Teil einer Serie, mal gucken, und zwar, was wollen neue Atheisten, diesmal Teil 4, der Humanismus. Dann von Matthias, du bist kostbar. Da wird er uns nachher noch sagen, was damit gemeint ist. Es geht darum, wie der Kirchentag die Öffentlichkeit täuscht. Und von Christian... auch mit der Hoffnung verbunden, dass wir es diesmal wirklich schaffen, eine neue Gottheit der Sendung, der Baum des Lebens. Kommen wir aber erst zum dummen Anruf. Matthias, du hast dir den dummen Anruf ausgesucht. Worum ging es dabei? Führ uns mal ein.
Gut, zuerst die gute Nachricht. Selbst der derzeit stattfindende Katholikentag gibt kaum noch dumme Sprüche für unsere Anrufe her, aber einen habe ich doch gefunden. Und das war hier Heiner Wilmer, der natürlich im Glashaus sitzt, wenn er sich als katholischer Bischof gegen Besserwisserei und Leute wehrt, die die Demokratie mit Füßen treten. Und als ich nach Wilmer gegoogelt habe oder gesucht, habe ich gesehen, der hat auch ein Buch geschrieben, Gott ist nicht nett. Da habe ich mir dann die Leseprobe besorgt, weil er da starke Selbstkritik äußern sollte. Da habe ich dann diesen wunderbaren Dummanruf quasi vorgefertigt drin gefunden und... außer der krass absurden Logik von Wilmer und diesem Glashaus-Statement gegen Besserwisserei und Demokratiegegner, dass er ja selber hier in dem Buch sich gegen so Floskeln und so wohlfeiles Palaver ausspricht, dass aber natürlich die Sachen, die er jetzt zum Kirchentag sagt, exakt wieder in diese Kategorie reinfallen. Na, und da dachte ich, könnten wir drüber sprechen.
Also es ging im Grunde zwei Sachen. Einerseits das, was er in diesem komischen Buch veröffentlicht hat, ne? Und ganz tagesaktuell hat er sich auch geäußert zum Katholikentag. Ne? Nicht, dass wir da durcheinander kommen, das sind jetzt zwei Sachen, die wir halt in einem Aufwasch besprechen, weil wir halt so wahnsinnig effizient und modern vorgehen, damit man uns nicht wegrationalisiert. Ne? Das ist ja auch in unserem Alter nicht schön.
Wenn er sich jetzt anlässlich des Katholikentags hierfür so wohlfeile Dinge wie gegen Pessimismus, dann muss man ihn halt damit konfrontieren oder wir müssen mal darauf hinweisen, dass er sich da in seinem Buch selber gegen solche leeren Worthülsen, Floskeln und moralischen Ratschläge ausgesprochen hat. Ist es wirklich eine Nachricht wert, dass ein Bischof auf dem Katholikentag sich für Optimismus ausspricht und gegen Pessimismus? Das kann man sich doch sparen. Da ist ja der explodierende Buckel, weil Timmy noch interessanter.
Ich würde es trotzdem gerne trennen. Einmal noch das, was er in dem Buch sagt, und dann können wir später vielleicht nochmal auf den Katholikentag eingehen, weil da haben wir ja mehrere Quotes, noch von Markus Söder, von der CSU und von auch den von anderen Katholiken und so weiter, dass das nicht so total durcheinander geht. Ich fand nämlich das sehr lustig, was du auch in diesem dummen Anruf vorgespielt hast, dass er sagt, ich konnte es kaum glauben, dass der das wirklich sagt. Er sagt, manchmal höre ich mir selbst beim Beten zu und merke, wie ich Floskeln und Palaver irgendwohin in den Himmel, in die Dunkelheit schicke. Ja, und dann denkt man sich, ja, was ist denn mit dem los? Genau das machen doch alle. Also ich meine, was soll das? Also es hat ja noch nie an eine Antwort gehört und so. Könnt ihr euch das irgendwie erklären?
Vielleicht ist das dann ja sogar auch wieder genauso eine Situation, bei der er sich selber beim Palaver erwischt. Das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht ist das ja in seinem Kopf vorgegangen.
Das hängt auch davon ab, ob die dort das Licht angeschaltet haben in Würzburg. Na, weil es steht ja drin, dass in die Dunkelheit das spricht. Aber es fällt auf, er ist so kurz davor. Er ist so kurz davor zu verstehen, dass das Quatsch ist. Und dann kommt er mit dem allerdümmsten kindgemäßen Argument: Ja, wenn du jetzt nicht gleich was dagegen sagst, dann erlaubst du es mir, Mami. Du hast nichts gesagt, du hast es mir erlaubt, Mami. Das ist so ein dummes Argument. Wie kann man von einer Fantasiegestalt, die zwischen den Ohren lebt, bei ihm erwarten, dass er ihn unterbricht und irgendwas sagt? Das ist so eine Weltfremdheit. Und man sollte die Katholiken dazu verpflichten, einmal zuzuhören. Was hier schwierig ist bei einem Bischof, weil das Typische ist, sobald die in diesen Singsang gehen, dann schalten die alle das Gehirn ab und freuen sich darüber, dass schöne Worte aus dem Mund herauskommen. Was ein bisschen untergeht in seinem dummen Spruch hier, ist ja, dass er sagt, Demokratie, kommt da drin vor, ne? Gegen jene, die meinen, unsere Demokratie mit Füßen treten zu wollen, sie haben ihre eigenen Gemeinden null Demokratie und setzen sich jetzt am Katholikenkart, setzt sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Chef der deutschen Katholiken, setzt sich dahin und sagt, gegen jene, die Demokratie zu den Füßen zu treten wollen, und weiß selbst nicht, was Demokratie ist in seinem Laden und macht auch nichts, dass sie dort stattfindet. Das ist schon, ich würde mal sagen, frech, ne, irgendwo.
Ich würde mal zur Debatte stellen, also zurück zu dem Ausspruch in dem Buch, dass diese Formulierung, wenn er sich selber zuhört, mit den
Predigten, kann ich ja kurz vorlesen. Er beschreibt das Gefühl, die eigenen Predigten sonntags manchmal selbst nicht mehr hören zu können, weil sie Gefahr laufen, in leere Worthülsen, Floskeln und moralische Ratschläge abzugleiten.
Ja, dass das selber eine Floskel ist. Es bleibt ohne Konsequenz. Theologen, die tun gerne so, als wenn man ein Problem anspricht, als wäre es dann gelöst. Ne? Und ich glaube, die vertrauen darauf, dass die Leute sagen, ja, wenn der das anspricht, dann muss er ja eine Lösung dafür haben. Dann kann das ja kein Problem sein, sonst würde er das ja nicht von sich aus ansprechen. Ne? Und ich glaube, das ist genau der Trick, mit dem die arbeiten, dass das den Eindruck vermittelt, als würden die das gar nicht als Problem betrachten, aber tatsächlich beschreiben die nur, wie es ist. Die holen dann die Gläubigen da ab, wo sie sind. Ne? Die Gläubigen werden ja manchmal auch denken, okay, was war's? Ich ja eigentlich gerade. Von daher muss ich leider sagen, dass diese Phrase, dass er sich selber zuhört und nur Palaver da feststellt, dass es auch wieder nur Palaver ist. Denn es bleibt ohne Konsequenz. Es dient nur dazu, quasi sich bei den Leuten irgendwie einzuschmeicheln.
Also das ist ja schon so eine Art Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, wenn der irgendwie sagt, oh, das ist ja nur Palaver und nur Worthülsen und so weiter. Nur ist es dann eben geradezu lächerlich, wenn das jemand sagt, der aber tatsächlich in so Worthülsen spricht und in einer Institution
berufsmäßig
drin ist, die nur aus Worthülsen und Floskeln und moralischen Ratschlägen besteht. Er sagt ja, Zitat, weil sie Gefahr laufen, in leere Worthülsen, Floskeln und moralische Ratschläge abzugleiten. Was machen denn diese Bischöfe sonst? Er beschreibt ja sozusagen das als Art Unfall. Ja? Also was passiert, wenn die Lok entgleist? Dann entgleist sie in moralische Ratschläge. Das darf uns nicht passieren. Aber tatsächlich tun sie ja den ganzen Tag nichts anderes. Und das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten und seit Jahrtausenden. Und dann mein zweiter Punkt ist, wollen ja auch dann gleich nochmal auf diese Kirchentagssache da das ein bisschen besprechen. Das gehört ja mit dazu. Und ich habe noch so ein paar Quotes gesammelt von anderen, auch Politikern und so weiter, die sich da geäußert haben, wo er sagt, sie wollen auf diesem Katholikentag ein Zeichen setzen gegen Pessimismus, dauerhafte Mäkelei und Besserwisserei. Aber wer hat es direkt zu seinem Markenzeichen gemacht, alles besser zu wissen? sogar besser als die Wissenschaft. Begründungen gibt es keine, aber wir wissen alles besser. Dauerhafte Mäkelei, immer passt es ihnen nicht, die Menschen sind alle Sünder. Und ein dauerhafter Pessimismus, ne, der Mensch ist eine verdorbene Spezies, es kommt die Apokalypse, los, bereut eure Sünden, sonst wird es euch schlecht gehen und so weiter.
Die Kirche hat ja die Vorstellung, dass der Papst unfehlbar ist, wenn er da Sachen ex cathedra äußert. Ne? Das ist ja der Gipfel der Besserwisserei. Und auch diese katholische Vorstellung, dass die Vernunft noch durch die katholische Lehre irgendwie eingehegt werden muss, ne? Was einen schon mal skeptisch machen sollte. Denn wenn die katholische Lehre vernünftig wäre, dann bräuchte man die ja nicht noch zusätzlich zur Vernunft. Also wenn du außer der Vernunft mal zusätzlich brauchst, angeblich, dann kann das eigentlich nur unvernünftig sein, denn sonst würdest du mit der Vernunft ja auch schon dahin kommen. Ne? Also als katholischer Bischof sich über Besserwisserei, also ich habe den Eindruck, was er meint ist, dass Leute meinen, sie wissen es besser als die katholische Kirche. Was hätte Jesus Herrn Wilmer gesagt? Du Heuchler, du siehst den Splitter im Auge des anderen, aber nicht den Balken in deinem eigenen. Ne? Und das ist die Position eines katholischen Bischofs, der sich über Besserwisserei echauffiert, Herr Wilmer.
Der sagt ja, dass er sich beim Palaver erwischt und sagt dann ja aber, das ist ja okay, weil, wenn Gott ein Problem damit hätte, wird er sich ja melden. Mal ganz davon abgesehen, dass Gott mit Sicherheit nicht bitte verzeih sagen würde. Aber auf der einen Seite heißt es immer, ja, Gottes Wege sind unergründbar und das kann man alles nicht verstehen, was der macht. Ne? Aber hier haben wir wieder so ein Beispiel, dass die trotzdem immer meinen, dass sie wissen, was Gott machen würde. Ne? Nämlich, dass er anklopfen würde und sage, hör doch mal bitte auf.
Jan. Ich gehe mal in den nächsten Abschnitt. Und zwar, ich habe jetzt ein paar Quotes noch gesammelt, die jetzt im Zusammenhang stehen mit diesem Katholikentag, von dem der Herr Wilmer ja auch gesprochen hat. Und da gehörte auch Bundespräsident Steinmeier dazu. Und da sagt er jetzt folgendes Zitat. Wir müssen aufhören, uns selbst in die Ohnmacht und das Land in den Abgrund zu reden. Zitat Ende. Und das hat er auf dem Würzburger Residenzplatz gesagt. Da waren anscheinend 9000 Leute, also laut Angaben von Jesus.de, vermutlich sagt dann die Polizei, es war nur die Hälfte oder so. Da sagt er eben, gerade die Christen müssten also aufstehen gegen die Hoffnungslosigkeit. Und dann sagt er noch, Zitat, eine Welt ohne Hoffnung und ohne Zuversicht, das ist nicht unsere Welt. Zitat Ende. Ja, und dann denke ich mir irgendwie auch so, weil wenn so Politiker sagen, wir müssen aufhören, das Land irgendwie schlecht zu reden, ja, das stimmt schon, man darf es nicht schlecht reden, aber es würde ja auch keiner tun, wenn das sichtbar alles funktionieren würde. Und vielleicht gerade er als Politiker könnte ja einfach durch Leistung glänzen und nicht sagen, wo bleibt der Applaus? Ne, ich will ja mehr Applaus haben. Das finde ich dann immer ein bisschen sehr billig.
Das Leitwort dieses Katholikentages lautet, hab Mut, steh auf. Wer hat denn Mut gehabt, aufzustehen? Ne? Wer sagte denn, hier stehe ich und kann nicht anders? Das war Martin Luther. Ne? Ist das wirklich das, was die katholische Kirche will? Oder hier Eugen Drewermann, ne? Fellow Paderborner quasi, wurde dann ja auch die Lehrerlaubnis entzogen. Die katholische Kirche, also die will vielleicht, dass die Leute für die Sachen aufstehen, die die katholische Kirche will, aber im eigenen Garten quasi, da halten sie die Schäfchen schön still.
Er hat das Gefühl, dass die Leute das Land in den Abgrund reden. Nun, welche Religion fiebert denn den Abgrund hin und möchte, dass die ganze Welt in einem Inferno mit apokalyptischen Reitern und mit Leuten, denen ein zweischneidiges Schwert auf dem Mund wächst und dann Hunger und Elend und Tod und Verderben bringt. Das sind die Christen. Das Buch der Offenbarung von Johannes angeblich. Und die in diese, das heißt übersetzt Offenbarung Apokalypse. Und das ist deren Zielvorstellung. Nicht nur das Land, die Welt, das Universum muss in den Abgrund. Es müssen alle sterben, damit einige wenige, und zwar die Christen, dann errettet werden. Das ist der christliche Glaube. Das ist die Kernbotschaft. Die Apokalypse wurde nie entfernt. Es hat sich nie jemand distanziert. Und es gibt eine ganze Reihe von evangelikalen Religionen, wie zum Beispiel Zeugen Jehovas, die das zu ihrem Lieblingsbuch gemacht haben. Gerettet werden am Schluss nämlich nicht diejenigen, die jetzt hier auf dieser irdischen Welt irgendwas gemacht haben gegen soziale Ungerechtigkeiten oder Klimakatastrophe. Das kann man nur so interpretieren, was er sagt, ist ein Appell an das Wischiwaschi-Christentum, wo die sagen, ah, vergesst doch mal das, was die Altvorderen geglaubt haben, vergesst das, was in den heiligen Büchern steht, vergesst die Kernsätze unseres Glaubens. Wir haben uns alle lieb. Wir haben uns alle lieb, es ist alles schön, schaltet den Kopf aus, Kumbaya. Na, das ist das, was er sagt. Das ist intellektuell einfach bankrott. Und die Bischöfe müssten ihre Mützen in den Kopf werfen, was für ein Mist er sagt. Aber macht man natürlich nicht, weil ja, wir brauchen natürlich das Geld vom Staat.
Ich habe noch ein weiteres Zitat, und zwar diesmal von der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Und warum ist das eine interessante Stelle, dieses Zentralkomitee der deutschen Katholiken, weil das ist sozusagen, es gibt die Bischofskonferenz, die besteht aus den Bischöfen, das ist sozusagen die offizielle Kirchenmacht in Deutschland. Und dann gibt es dem gegenübergestellt ein Komitee, das besteht aus den Laienkatholiken. Ja, das sind praktisch so die einfachen Bürger, die jetzt nicht in Amt und Würden sind. Und das ist also dieses ZDK, Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und kurioserweise sind diejenigen, die Veranstalter des Kirchentags. Ne? Und dann ist es eben nicht die Kirche, und dann können sie praktisch dann diese Fördergelder abgreifen. Aber es geht mir jetzt nicht um diese Fördergelder, ich will nur erklären, warum, also wer ist das jetzt, ne? Diese Frau Irme Stetter-Karp, so heißt die. Und die sagt jetzt in einem Zitat: Aufstehen müssen wir für unsere Demokratie. Und dann sagt sie noch ein weiteres: Dieser Garant für Frieden, für Freiheit und eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen ist bedroht wie selten zuvor. Zitat Ende. Und wir sind ja alle Demokraten, ne? Und es ist natürlich für uns auch wichtig, dass es gut funktioniert. Und dann sagt sie noch einen Haufen weiterer Sachen, die bedroht sind und die geschützt werden müssen. Zum Beispiel sagt sie, sie wendet sich gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen jede Form von Menschenverachtung. Und dann denke ich mir, und das ist jetzt meine Bewertung, die ich da anschließe, sie müsste vielleicht mal in die Bibel gucken, weil in der Bibel steht nichts von Demokratie. In der Bibel gibt es überhaupt kein Mitspracherecht, da ist der Mensch rechtlos. Auch bei den Katholiken gibt es keine Demokratie. Die gibt es ja eher bei den Protestanten. Also die einzige Demokratie, die es bei den Katholiken gibt, ist diese Scheinwahl, dieses Gemauschel da bei der Papstwahl. Ansonsten ist das eine Diktatur. Die Bibel ist eine antisemitische Hetzschrift. Sie ist Fremdenfeindlichkeit.
Also die Bibel ist keine antisemitische Hetzschrift. Also sie ist, man könnte sie vielleicht als semitische Hetzschrift bezeichnen.
Genau, ja. Sie ist offen fremdenfeindlich, also ohne es auch nur irgendwie zu verschleiern, sondern sie rühmt sich. Und dann sagt sie noch, sie verwahrt sich für jeder Form der Menschenverachtung, aber genau das findet man ja quasi auf jeder Seite der Bibel. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich mal das nächste Zitat auf. Und wir sind ja so mehr oder weniger auf das Zielgeraden. Ja. Und zwar nochmal zu dem Bischof Wilmer, ne, dem Auslöser unseres dummen Anrufs. Und zwar hat er sich ja also gegen Mäkelei und Besserwisserei, haben wir uns ja schon drüber lustig gemacht. Ne. Und dann sagt er, die Kirchen wollten Brückenbauerinnen sein und Orte der Begegnung und des Austauschs. Und da muss ich mich mal kräftig an den Kopf kratzen, weil ja die Kirchen keineswegs Brücken bauen, sondern eher Einbahnstraßen zu sich hin. Aber sie sind ja völlig kompromisslos in ihren Lehren. Also sie haben ja Leute ausgeschlossen und diffamiert. Ich muss jetzt nicht wieder anfangen mit den Homosexuellen und dem und so und wieder verheiratet, geschieden und so und so und so. Ne? Aber ich meine, diese Dinge sind wichtig und das ist nicht vergessen. Und das tun sie ja bis heute. Also die Protestanten haben ja ein bisschen dazugelernt, die Katholiken nicht oder jedenfalls nicht ausreichend. Niemand reißt diese Brücken so sehr ein wie die Katholiken. Diese Brücken sind längst, also mit der Ehe für alle beispielsweise, ist die Brücke gebaut und sie ist fest und sie ist breit und die stabil. Nur die Spechte von den Katholiken picken da die ganze Zeit dran rum. Und eine Stätte der Begegnung und des Austauschs sind die Kirchen auch nicht, sondern da wird einfach Propaganda verbreitet. Der Pfarrer und der Priester, der spricht, alle anderen halten die Fresse. Ich kann mir vorstellen, in die Kirche zu gehen, wenn ich da auch reden kann. Aber wenn ich da nur zuhören darf und nicht reden darf, ja, dann muss ich da auch nicht hingehen. Also ein Austausch heißt, beide Seiten reden und beide Seiten hören zu. Und nicht eine Seite redet und die andere hört zu. Und so genau macht man das in den Kirchen. Und das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und das ist, entspricht nicht dem, was er da sagt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn da eine Show ist, dann kann man da nicht reden. Macht man ja auch nicht, wenn man in Starlight Express geht. Dann hat man auch keinen Ort des Austausches und vorne kommt dann die Show. Und es gibt natürlich Plätze des Austausches schon in der Antike. Das waren die Foren, wo man quasi dieser große Marktplatz, wo die Leute dann Reden gehalten haben und gesprochen haben, das hat man natürlich in der Kirche nicht, wo es eher ein Ort der Beklemmung ist, wo dann irgendwelche, gerade bei den Katholiken, da noch so irgendwelche Knochen dann in irgendwelchen Mauernischen dann einen anschauen, oftmals noch reich verziert, oh wie lecker. Aber ich denke mal, der allergrößte Witz der Geschichte ist, dass viele Kirchen auf die Foren der antiken Städte gebaut worden sind, weil eine wunderschöne Baulücke war und damit den freien Diskurs dann quasi ersetzt haben mit einer sklavenhaften Verehrung dieses einen göttlichen Wesens, das sich in seiner Dreifaltigkeit dann uns preisgibt. Und das ist wieder einfach nur Realsatire, was wir da hören.
Das ist vielleicht auch so eine Wahrnehmungssache. Ne? Das erinnert mich so an den Witz von dem Geisterfahrer, der, also von dem Autofahrer, der im Radio die Warnung vom Geisterfahrer hört und dann sagt da einer, Hunderte. Ne? Und normale Leute brauchen diese Brücken ja gar nicht zu bauen. Wenn du dich mit, sagen wir mal, was weiß ich, Schwulen, Lesben, normale Menschen haben eigentlich gar kein Problem, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Das Problem scheint bei der katholischen Kirche daher zu kommen, dass die Leute ausgeschlossen werden. Also die ziehen quasi die Zugbrücke hoch, gucken dann oben von ihrer Burg und dann denken so, oh, da unten sind ja Leute, mit denen müssten wir uns vielleicht mal unterhalten. Das ist eigentlich sehr verräterisch, weil ich eben denke, ein normaler Mensch hat kein Problem, sich mit anderen Leuten vom Prinzip her Kontakt zu denen zu haben und sich mit denen auszutauschen.
Ja, die müssen ja auch nur einfach sich an das halten, was die Kirche sagt. Ne? Also das ist ja gar nicht die Schuld der Kirche. Also so würde die Kirche das jetzt argumentieren. Wenn die Leute sich von der Botschaft Gottes abwenden, sind die da selber schuld und die brauchen ja nur umkehren.
Ich habe gerade überlegt, ich habe schon gedacht, ist es eigentlich richtig, dass ich ketzere? Aber Gott sagt ja nicht, ich soll aufhören, von daher ketzere ich weiter.
Ich habe den Verdacht, dass es dort auf diesem Kirchentag muss es wohl auch Bratwurst gegeben haben, denn sonst ist es nicht erklärlich, dass dort Markus Söder,
Überleitung zu Söder,
in der CSU aufgetaucht ist. Und er hat natürlich auch die Religion und die Kirche gelobt als wichtige Bollwerke gegen antidemokratische Kräfte. Das hat ja schon mal sehr gut funktioniert, ne? Und auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wobei ich irgendwie finde, ich kenne jetzt keine andere Kraft. Ja gut, vielleicht mittlerweile fallen einem noch andere Kräfte. Aber ich meine, die Kirchen sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie Gemeinschaft stiften, außer dass sie halt einfach alle Andersdenkenden mundtot machen und ausgrenzen, bis sich keiner mehr traut, irgendwie aufzumucken. Und dann hat man halt irgendwie so einen Scheinzusammenhalt. Ne? Aber es ist jetzt ja keine befriedende Kraft in einer zerstrittenen Gesellschaft und so. Ne? Und Markus Söder sagt weiter, er selbst wolle nicht in einem Land ohne Glauben leben. Und man fragt sich, wieso denn nicht? Ja? Und er sagt, weil ein solches Land wäre anfälliger für Verrohung und politischer Extreme. Und jetzt, liebe Ketzer, ne, das geht an uns. Der sagt ja, wenn die uns auf den Leim gehen, wo wir so harmlos sind, ne, und wo wir keinem was Böses wollen, ne, außer allen, ja, so ein Land würde verrohen und wäre politisch extrem. Da denke ich mir, was hat denn der geraucht? Ja? Was haben die dem in die Wurst getan?
Der gesellschaftliche Zusammenhang, das ist ja schon mal wieder lächerlich. Ne? Wenn die Kirchen so toll für den gesellschaftlichen Zusammenhang wären, dann hätten wir eine christliche Kirche. Ne? Und nicht evangelische Kirche, katholische Kirche, orthodoxe Kirche und dann endlos viele Sekten oder so Kleingruppen, weil die alle irgendwie was anderes glauben und dann denken die anderen sind die Hure Babylon. Das andere ist, das ist auch ein Problem, das ich immer wieder aufbringe, aber wie gesagt, es muss auch immer wieder darauf hingewiesen werden. Söder glaubt also hier quasi, wenn die Religion weg ist, dann ist ja so ein Vakuum und da kann da nur Böses reinströmen. Während wir sagen, wenn, dann strömt da Vernunft rein und was Herr Söder als christliches Erbe wahrnimmt, das würden wir als Unvernunft vielleicht wahrnehmen. Das Problem ist, dass er hier so indoktriniert wurde, dass er alles Gute praktisch mit dem Christentum assoziiert. Und nur deshalb kann er glauben, das Gute würde alles verschwinden, wenn das Christentum weg wäre. Wenn er vernünftig mal nachdenken würde, warum es sich lohnt, sich vernünftig zu verhalten, wie das die meisten Leute machen, sag ich ja immer, man kann es auch aus Einsicht, Herr Söder, dann sollte er gar nicht erst auf die Idee kommen, dass es dann schlimmer würde. Vernunft ist das Mittel gegen Verrohung und politische Extreme.
Ja, so viel von unserem Extremisten aus Singapur. Wir schalten in den Schwarzwald, das Zentrum der geistigen Verrohung.
Nein, wir sind hier gut ausgestattet mit Kruzifixen. Also wir sind hier bestimmt genauso hier geschützt wie in Bayern. Ich finde, er wird unterschätzt, denn er ist sehr, sehr schlau und wählt seine Worte mit Bedacht. Zum Beispiel, dass er Bollwerk sagt, was ein Ausdruck ist aus dem Festungsbau. Quasi die Mauer muss weg. Wir haben hier also quasi eine Mauer gegen die Bösen, ja, die wir machen. Und das sorgt dafür, dass man weniger verroht ist, dass man ein Bollwerk aufbaut. Das ist schon ein, ich würde mal sagen, ein rhetorisches Stilmittel, das er hier gemacht hat.
Also ich muss es jetzt hier beenden, weil wir sonst Gefahr laufen, in leere Worthülsen, Floskeln und moralische Ratschläge abzugleiten. Ende.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.